Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Was macht Kirche zukunftsfähig? Diese Frage beschäftigt mich im Prinzip, seit ich in der Kirche tätig bin, seit ich Pfarrer bin. Immer wieder habe ich mich gefragt, was macht unsere Kirche zukunftsfähig? Eins vorab, falls du jetzt abschaltest und denkst, oh, der redet über die Landeskirche. Ich glaube, dass einige Gedanken, die ich mit dir teile, unabhängig davon sind, ob du in einer Freikirche bist oder in einer Landeskirche. Ich bin Pfarrer der Landeskirche und diese Frage, was macht Kirche zukunftsfähig, die wird für mich insofern existenziell, da ich Status quo, Stand heute, nicht davon ausgehe, dass ich bis zum Renteneintritt in der Landeskirche bin. Das liegt ganz einfach daran, dass es Entwicklungen in der Landeskirche gibt. Und jetzt rede ich von meiner, von der Badischen Landeskirche. Das ist meine Landeskirche. Über andere Landeskirchen möchte ich ja kein Urteil mir erlauben. Meine Landeskirche, vor allem durch Veränderungsprozesse, die gerade laufen, greift in mein alltägliches Arbeiten derart ein, dass ich meinen Dienst, Menschen für Jesus zu erreichen, als behindert sehe. Also nicht mich, sondern den Dienst. Ich sehe mich gehindert, sozusagen. Ich habe vor einiger Zeit zu meiner Frau gesagt, also vor ein paar Monaten war das, ich werde eines Tages nicht aus der Kirche ausscheiden, aufgrund der liberalen Theologie, sondern weil die Strukturen dazu führen, dass der geistliche Auftrag beeinträchtigt wird, und zwar maßgeblich. Und diese Entwicklung sehe ich. Wir sind noch nicht dort, aber ich sehe die Entwicklung. Denn ganz ehrlich, und jetzt spreche ich von meiner Landeskirche, liberaler geht's doch ohnehin nicht. Also viele Pfarrer, Oberkirchenräte, Theologen, wohlgemerkt innerhalb der Kirche, verneinen, dass die Bibel Gottes lebendiges Wort ist, das heute noch gültig ist. Sie leugnen die leibliche Auferstehung von Jesus, sie trauen gleichgeschlechtliche Paare, haben mit der Aussage, Gott ist queer, kein Problem, lehnen es ab, dass Jesus für die Sünde des Menschen stellvertretend zur Sühne gestorben ist, haben größere Probleme mit bestimmten Parteien als mit der Legalisierung des Abtreibungsrechts und glauben nicht, dass allein Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, wie er das selber gesagt hat, und niemand zu Gott, dem Vater, kommt als nur durch ihn. Und stattdessen gibt es interreligiöse Feiern, Gottesdienste und Gebete, in Anführungszeichen. Also, theologisch ist schon alles in den Brunnen gefallen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Insofern, glaube ich, müssen wir uns die Strukturen mal anschauen. Und vielleicht findest du dich oder deine Gemeinde in dem einen oder anderen wieder. Ganz wichtig, nochmal möchte ich betonen, ich bin Pfarrer der Landeskirche, aber auch als Freikirchler kannst du das ein oder andere hören, denn das meiste, will ich mal behaupten, ist nicht spezifisch landeskirchlich. Ich teile mit dir im Folgenden 7 Gedanken, ja, 7 ist immer cool, ne? Im kirchlichen Kontext 7, super Zahl. Ich teile mit dir 7 Gedanken und die haben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Verstehe das eher so, dass ich dir damit so ein paar Gedankenanstöße gebe, die du weiterspinnen kannst, und ich fände es total cool, wenn wir in den Austausch kämen, also in Form von Rückmeldung von dir, dass du sagst, hey, aber der Gedanke ist auch noch wichtig oder den sehe ich anders oder den würde ich noch weiter ausführen. Ich will dir 7 Gedanken mitgeben, wie Kirche zukunftsfähig sein kann. Vorab aber kurz, was heißt zukunftsfähig? Mit zukunftsfähig meine ich, dass Kirche eine Kirche ist, die für die Menschen der jeweiligen Zeit da ist und Ansprechpartner ist. Wir erleben es ja seit ungefähr 2 Jahren erstmals in Deutschland, dass die Anzahl der Mitglieder, da reden wir noch gar nicht von den Mitarbeitern oder Gottesdienstbesuchern, die Anzahl der Mitglieder der evangelischen und katholischen Kirche sind weniger als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland. Das ist Deutschlands, das ist erstmals der Fall. Also von über 90% in den 50er Jahren ist Pi mal Daumen innerhalb von 70 Jahren die evangelische und katholische Kirche oder die Zugehörigkeit zu einer dieser beiden Kirche eine Minderheitenposition. Die Mehrheit der Deutschen gehört keiner christlichen Kirche zu. Und das finde ich schon bedenklich. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass Kirche, so wie sie jetzt ist, nicht wirklich zukunftsfähig ist. Im Sinne von, sie ist eine Kirche für die Menschen der Zukunft, natürlich auch der Gegenwart, logisch. Aber sie ist eine Kirche für die Menschen der Zukunft. Sie ist für die Menschen, die gerade leben. Sie ist zeitgemäß und vor allem, sie bietet den Menschen etwas, was ihnen sonst niemand bieten kann. Darauf komme ich aber gleich noch. Zukunftsfähig heißt für mich eine Kirche, die, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht schon zu sehr in die sieben Gedanken reinrutsche, zukunftsfähig heißt für mich eine Kirche, die eine Relevanz hat. Die eine Relevanz hat für die Menschen, die leben zur jeweiligen Zeit. Und jetzt will ich dir sieben Gedanken mitgeben. Und wie gesagt, wenn du noch mehr Gedanken hast oder Widerspruch oder sagst, ey, da müsste man weiterdenken, dann meld mir das gerne zurück. Und nochmal, ich erhebe überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich könnte den Podcast wahrscheinlich ewig lang machen und am Ende 20 Gedanken finden, aber ich will es jetzt einfach mal bei den sieben belassen. Und der erste Gedanke ist wie so die Headline, also das Fundament. Ohne diesen ersten Gedanken geht gar nichts. Die folgenden sechs Gedanken, die kannst du austauschen oder da mag es vielleicht auch Schwerpunkte geben in der Gemeinde oder in der jeweiligen Kirche. Das ist kein Thema. Aber der erste Gedanke, das ist der, der unaufgebbar ist. Und es ist der Gedanke, der für mich grundlegend ist. Alle anderen machen keinen Sinn ohne diesen ersten Gedanken. Und diesen ersten Gedanken nenne ich zurück zum wirklichen Auftrag. Bevor wir uns über das Wie und Was unterhalten, ist eines klar. Kein Mensch braucht eine Kirche, die lediglich die schlechte Kopie einer politischen Partei, egal welcher Art ist. Der Auftrag von Kirche ist in erster Linie ein ganz simpler und einfacher. Und er steht in Matthäus 28, Vers 20. Dort sagt Jesus, macht zu Jüngern alle Menschen, indem ihr hingeht, indem ihr tauft und indem ihr sie lehrt, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Das sind die letzten Worte Jesu und das ist der Auftrag von Kirche. Menschen, die Gott noch nicht kennen, sollen zu leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus werden. Dafür gibt es Kirche. Dafür existiert sie in tausenden Gemeinden vor Ort, damit Menschen Jesus Christus erleben, annehmen und ihm nachfolgen. Keinen anderen Auftrag hinterließ Jesus seinen Jüngern. Jesus hat nicht zu seinen Jüngern gesagt, werdet eine Klimakirche, werdet eine Genderkirche, werdet eine XYZ-Kirche. Hat Jesus nicht gesagt. Jesus hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben, Menschen zu Nachfolgern zu machen. Und ich habe erst neulich wieder den Vorwurf oder nennen wir es Anfrage gehört, infolge dessen, wie ich so meine Meinung dargelegt habe von Kirche, dass dann jemand schrieb, naja, aber das bedeutete ja, wir müssten missionieren. Und dann dachte ich so, ja klar, logisch, das ist doch überhaupt nicht verhandelbar. Wir tun heute so, als sei Mission im Sinne von, wir sind in diese Welt gesandt, um Menschen zu Jüngern von Jesus zu machen, als sei das eine Option. Das ist keine Option. Das ist der Grundauftrag von Kirche. Aber heute rutschen vielerorts in Kirche und jetzt glaube ich, trifft es auf die Landeskirche zu, aber sicherlich auch auf manche Freikirchen, Randthemen ins Zentrum. Da geht es um Klimaschutz, da geht es um den interreligiösen Dialog, da geht es um Positionierungen zu Gender-Themen. Das kann man alles machen. Das ist nicht unser Auftrag. Das ist nicht unser Auftrag. Trotzdem kann man und muss man sich dazu äußern. Zum Beispiel werden wir bei uns in der Gemeinde im Juni eine Predigtreihe haben, LGBTQ, Gender und Gemeinde, so wie ich auch schon zwei Podcast-Folgen dazu gemacht habe. Aber keine Sorge, das wird keine Kopie des Podcasts, das geht noch weiter. Und natürlich positionieren wir uns da auch, aber sehr wahrscheinlich komplett anders, als meine Landeskirche das tut. Natürlich sollen wir zu solchen Themen Stellung beziehen, aber niemals, niemals darf das der Mittelpunkt werden oder, wie ich das manchmal so nenne, der Unique Selling Point, also das Alleinstellungsmerkmal. Was ist das Alleinstellungsmerkmal von Kirche und was macht sie zukunftsfähig? Dieses Alleinstellungsmerkmal ist das Evangelium von Jesus Christus. Dass Gott die Menschen liebt, dass die Menschen gegen Gott rebellieren, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um am Kreuz für die Menschen zu sterben, um ihnen Leben hier auf der Erde und vor allem ewiges Leben zu ermöglichen. Ewiges Leben im Sinne eines göttlichen Lebens, das hier auf der Erde beginnt und in der Ewigkeit seine Fortsetzung findet, wer Jesus glaubt und vertraut. Und es wird eine Auferstehung für alle Menschen geben, die einen zum Gericht und zur Verdammnis, zur Hölle und die anderen zum ewigen Leben. Wer sich davon verabschiedet, verabschiedet sich von biblischen Positionen und dann wird Kirche nicht zukunftsfähig sein. Wir als Menschen können aber das nicht machen. Also ich auch wenn Jesus sagt, macht zu Jüngern, ich kann nicht jetzt einen Menschen backen und sagen, das ist jetzt ein Jünger. Ich bin darauf angewiesen, dass der Heilige Geist wirkt. Aber was ich tun kann, ist eines, ich kann den Weg zeigen. Ich kann über Jesus reden. Ich kann schauen, ob das, was wir als Gemeinde, jetzt spreche ich auch als Pfarrer, ob das, was wir als Gemeinde tun, diesem Auftrag dient und entspricht, ob es dem zuträglich ist, dass Menschen in Jesus alleine Wahrheit und Rettung für ihr Leben finden und erkennen. Oder sind wir auf Abwägen und spielen sich Themen in den Mittelpunkt, die gar nicht dafür sorgen, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie es in 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt. Ich glaube und ich bin überzeugt davon, dass Gott nicht segnen wird, wenn seine Kirche sich auf Abwägen befindet. In Klammern, man muss sich dann auch fragen, ob es überhaupt noch seine Kirche ist oder ob es halt eine Institution ist oder ein Verein, der sich Kirche nennt, aber gar nicht Kirche im biblischen Sinn ist. Das wäre nochmal eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, dass Gott nicht segnet, wenn Kirche auf Abwege geht. Und Kirche hat keine andere Wahl, als einfach ihrem Chef, ihrem Herrn, Jesus Christus, nachzufolgen. Und wer ihm nachfolgt, der weiß, was er will, ist gut. Und was Jesus will, das will ich auch. Was er nicht will, will ich auch nicht. Wenn Kirche in Form von ihren Ortsgemeinden, landes- wie freikirchlich, ihren Missionsauftrag ernst nimmt und ihr Handeln dem unterstellt, dass Menschen zu Nachfolgern von Jesus werden und auf Zeit und Ewigkeit gerettet werden, dann sind die nächsten Punkte, die nächsten Gedanken, ich sage jetzt nicht irrelevant, die sind dann aber lediglich auch subjektiv, das gebe ich zu, auch subjektiv und die können anders gefärbt werden. Wo der Missionsauftrag im Zentrum ist, da kann es dann Sinn machen, sich eben über diese Gedanken, sich Gedanken zu machen. Wo der Missionsauftrag nicht im Zentrum ist, musst du erstmal die Runde drehen und überlegen. Ganz ehrlich, ich sag immer wieder, und das ist meine Überzeugung, vielleicht, je nachdem wie alt du bist, kennst du das auch noch, dass wir, ich würde mal so sagen, bis vor 10 Jahren, so die letzten 20, 30 Jahre, in Kirche war so ganz groß die Frage nach Leitbild, nach Vision, nach einem Mission Statement, nach einem Claim, ein Motto, nenn es wie du willst, ein Slogan, den jede Kirche haben muss. Und einerseits ist das Schöne an so einem Slogan, wir haben zum Beispiel als Gemeinde, schon lange vor meiner Zeit, ist das so erarbeitet worden, Gott erfahren, begeistert leben. Finde ich super, steh ich voll dahinter, Gott erfahren, begeistert leben. Die Gefahr ist nun, wenn man sich so ein Leitbild gibt oder schon so ein Mission Statement, dass du das zu deinem Auftrag machst. Und das ist gefährlich, weil es ist menschlich. Den Auftrag, den hat jede Gemeinde, weil ihn jeder Christ bekommen hat, macht zu Jüngern. Das ist das Vermächtnis, das Jesus uns hinterlässt. Und wenn es für jeden einzelnen Christen gilt, dann gilt es auch für Gemeinden. Und deswegen sind solche Mission Statements, Leitbilder, wie auch immer du das nennen willst, hilfreiche Werkzeuge und Tools, aber sie dürfen und können niemals diesen Grundauftrag ersetzen, dass Menschen, die Gott noch nicht kennen, zu leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus werden. Das ist unser Auftrag. Und den können wir uns nicht wählen. Und wenn ja dann jemand sagt, ey, aber das heißt ja, wir müssen missionieren und so. Nein, wir müssen nicht. Es ist einfach unser Auftrag. Das ist unverhandelbar. Also das ist wie wenn du zum Friseur gehst und der Friseur zu dir sagt, ach du gute Güte, jetzt muss ich auch noch Haare schneiden. Oder du gehst in den Supermarkt und die Verkäuferin an der Kasse sagt, ach du gute Güte, jetzt muss ich auch noch kassieren. Oder der Schornsteinfeger kommt vorbei und sagt, ach du gute Güte, ich muss ja noch den Schornstein reinigen. Das ist so, wo du denkst, Alter, was geht ab? Also das ist doch dein Job. Und genauso ist es der Job von jedem Christen und von jeder Gemeinde, Menschen zu Jüngern zu machen. Das ist der grundlegende erste Gedanke. Ein zweiter Gedanke, und wie gesagt, die folgenden 6 Gedanken, die sind austauschbar, die sind auch ein bisschen vielleicht mein Spleen, mein Fable, wie auch immer. Die gebe ich dir als Gedankenanstoß mit. Und nochmal die Erinnerung, nimm diese ganzen Gedanken mit und überleg vielleicht mal einen, wo du hängen bleibst, wo du sagst, oh ja, den will ich oder den wollen wir als Gemeinde, Gemeindeleitung, als Team, wie auch immer, weiter bedenken, weiter verfolgen. Also, der zweite Gedanke ist, ich nenne ihn mal eine Gleichberechtigung der Formen. Und das ist jetzt natürlich ganz stark meine landeskirchliche Perspektive. Denn ich muss dir eine kleine Vorbemerkung geben. Zwei kleine Vorbemerkungen. Ich weiß A, nicht, wie es ganz aktuell in der Ausbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer aussieht. Aber ich kann dir sagen, und das ist die zweite Vorbemerkung, als ich im sogenannten Vikariat war, also nach dem Studium, man kann es vergleichen mit dem Referendariat von Lehrern an der Schule, da kommst du in die Gemeinde und lernst dann quasi erstmal alles in der Praxis und hast aber immer wieder vierwöchige Kurse im Predigerseminar in Heidelberg zu Themen wie zum Beispiel Seelsorge oder Homiletik, also Predigtlehre. Oder es geht um Kirchenrecht, es geht um Liturgie, um Gottesdienstgestaltung, um ganz unterschiedliche Dinge. Aber es ist vor allem Praxis, gepaart mit immer wieder vierwöchigen Kursen. Und wir haben damals, und das ist jetzt wirklich, ich sag dir noch was dazu, ich habe das Fach Liturgik wirklich geliebt. Und zwar musst du wissen, ich bin zwar ein Kind der Landeskirche, weil mein Vater auch Pfarrer war, aber ich bin während des Studiums immer in freien Gemeinden gewesen, komplett. Und ich kam dann zurück in die Landeskirche und habe dann Theologie studiert gehabt. Und dann machst du dir natürlich Gedanken, wieso ist eigentlich der Gottesdienst in der Landeskirche so, wie er ist? Das hat man als Jugendlicher, habe ich das zumindest nicht groß hinterfragt. Aber als ich dann zurückkam, also ich war lange in einer Freikirche, habe davor zwei, drei andere in Heidelberg so angeschaut und war dort im Gottesdienst. Und in einer war ich dann zusammen mit meiner Frau über viele Jahre auch in der Mitarbeit. So, und dann kommst du zurück in die Landeskirche und denkst, wieso ist eigentlich der Gottesdienst so, wie er ist? Und das Fach Liturgik erklärt dir das alles. Und ich habe das geliebt, wirklich, weil ich habe endlich mal gelernt und verstanden, was die einzelnen Elemente eines landeskirchlichen Gottesdienstes bedeuten. So, das ist die positive Seite gewesen, die im Rückblick gesehen vor allem negative ist. Ich habe nichts anderes gelernt. Ich habe nicht gelernt, wie man einen Gottesdienst ganz anders gestaltet. Was wir gelernt haben war, das nennt man die Agende. Das ist ein vorgegebener Ablauf der landeskirchlichen Gottesdienstordnung. Da gibt es zwar Nuancen und verschiedene Gottesdienstformen, aber es gibt im Prinzip nur diesen klassisch-liturgischen Gottesdienst. Und das habe ich gelernt. Ich habe gelernt, wie man einen Talar trägt. Ich habe gelernt, wie man mit dem Talar segnet. Ich habe gelernt, wie man die Hand hält beim Kreuzzeichen machen, also dass man nicht schneidet und köpft. Zum Beispiel, also ich habe alles. Wir standen vorm Spiegel und haben gesegnet. Wir haben die Taufe an Puppen gelernt. Also das ist kein Spaß übrigens. Also du siehst, ich hatte eine Ausbildung genossen, die ich teilweise wirklich genossen habe. Es war eine tolle Zeit, auch mit meinen Kurskollegen. Gleichzeitig aber war es so einseitig. Ich habe gelernt, wie man einen liturgischen Gottesdienst hält. Und das war's. Alles Weitere habe ich entweder selber gesehen und gelernt in der Freikirche, in der ich war, oder ich habe es mir später halt selber angeeignet. Wir haben nicht gelernt, wie man anders Gottesdienst feiert. Und das ist das ganz, ganz große Manko. Und deswegen sage ich Gleichberechtigung der Formen, weil ich glaube, dass wir, egal in welcher Gemeinde du bist, das kann auch in der Freikirche kannst du ganz starren Formen kommen. Und da ist es wichtig, dass unterschiedliche Formen ihren Platz haben und dass es letzten Endes darauf ankommt, was dient den Menschen, dass sie eben, Gedanke 1, zurück zum eigentlichen Auftrag oder zum wirklichen Auftrag, dass sie Jesus kennenlernen. Damals im Vikariat waren dann, man nannte das Zweitgottesdienste, weil es manche Personen gab, die erkannt haben, naja, mit dem Sonntagmorgen-Gottesdienst erreichst du nicht viele Leute. Das ist eine Sprache, das sind Lieder, das sind Formen, die Menschen von heute größtenteils nicht ansprechen. Größtenteils, manche ja, aber größtenteils nicht. Ich meine, der Gottesdienstbesuch im Durchschnitt in der EKD, also in der Evangelischen Kirche in Deutschland, der liegt jetzt von Landeskirche zu Landeskirche auch nochmal unterschiedlich, aber das musst du dir mal vorstellen, ungefähr 3-4% der Kirchenmitglieder gehen in Gottesdienst. Du hast richtig gehört, ich habe keine Null vergessen. 3-5%, mehr nicht. Und 5% ist schon hochgegriffen. Ja, dann sollte man sich doch mal Gedanken über die Form machen, oder? Wenn Gedanke 1, ne, zurück zum wirklichen Auftrag, ein Haken dahinter ist. Ohne den geht gar nichts. Und deswegen plädiere ich für so eine Gleichberechtigung der Formen, dass wir aufhören zu meinen, und das sage ich jetzt als landeskirchlicher Pfarrer, zu denken, dass die Form, wie wir Gottesdienst feiern, die Form ist, die uns zukünftig, die Kirche zukunftsfähig macht. Das Gegenteil ist der Fall. Und das sehen wir doch in der Realität. Ich frage mich nur, warum es die Verantwortlichen in der Kirche nicht sehen, wahrnehmen. Meine Vermutung ist, Sie nehmen es wahr, aber sie können es nicht ändern. Sie haben selber nie gelernt, anders zu machen. Und es ist eine gewisse Scham da, dort nachzufragen, wo die Dinge funktionieren. Weil dann müsste man ja eingestehen, dass man jemanden um Hilfe bittet. Aber das ist eines der schönsten Dinge, die wir tun könnten. Und ich glaube, wir brauchen andere Formen, neue Formen. Und es gilt auch für freie Gemeinden, die vielleicht seit 20 Jahren die gleiche Art Gottesdienst feiern. Die Menschen vor 20 Jahren waren anders als heute. Also erster Gedanke, zurück zum wirklichen Auftrag. Zweiter Gedanke, ich nenne ihn Gleichberechtigung der Formen. Der dritte Gedanke ist Digitalisierung fördern. Ich erinnere mich, wie ich vor ein paar Jahren, das war, glaube ich, während Corona irgendwann, ich bin mir nicht sicher, also 2-3 Jahre her oder so muss es sein. Da habe ich mit einer Person aus dem Oberkirchenrat, also aus der Kirchenleitung von unserer Landeskirche im Bereich Digitalisierung telefoniert und so gefragt, was das nächste Digitalisierungsprojekt der Landeskirche ist. Und die Antwort war ein digitales Akten- und Archivierungssystem. Ich dachte, Respekt. Das ist das, womit wir Kirche in die Zukunft bringen. Also keine Sorge, wir brauchen unbedingt so etwas. Das ist nicht die Frage, weil Verwaltung bläht sich auf ohne Ende, auch in der Kirche. Aber in Zeiten, in denen sich digital immer mehr abspielt, müssen wir doch eine Möglichkeit finden, wie wir Kirche digital für die Zukunft aufstellen. Und meine Landeskirche ist wirklich ein Spezialist da drin, solche Nischenprodukte zu machen, also sei es ihre Homepage oder manche Projekte im Bereich der Digitalisierung, die einfach nicht die breite Masse ansprechen. Also das sind teilweise gute Gedanken, ja, aber dann gibt es so Online-Andachten mit Avataren und so, wo ich denke, da nehmen ein paar Leute teil und das war's. Die Zeit, das Geld, das könnte man investieren, zum Beispiel in eine gute Homepage, ja, oder in eine gute App. Ich denke mir, wir müssen als Kirche die digitale Realität viel ernster nehmen. Schau dir unsere junge Generation an. Nimm die Teenager, ja, die TikTok-Generation. Generation Z, wobei wir jetzt schon am Übergang zur Generation Alpha sind. Diese Generation, die wächst mit digitalen Systemen und Geräten auf wie nie zuvor. Und es wird ja immer so weitergehen, wenn nicht einer irgendwann mal den Stecker zieht. Und ich frage mich, sind wir als Kirche, bist du als deine Gemeinde, in die du gehst, deine Kirche, zu der du gehörst, bist du so aufgestellt, dass du digital zukunftsfähig bist? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Bereiche. Also das fängt ja mit der Verwaltung an in der Gemeinde, im Pfarramt bei uns oder in der Gemeindeleitung, im Gemeindebüro. Dort beginnt es ja, dass es verschiedene Tools gibt. Also ein grandioses, ich kriege kein Geld, keine Sorge, es ist keine Provision oder so. Was wir schon jetzt seit Jahren nutzen, nennt sich Church Tools, nutzen ganz viele Gemeinden. Ein megamäßig gutes Tool, kommt aus Karlsruhe, badisches Produkt sozusagen. Also wen wundert es, dass es gut ist? Church.tools, einfach mal auf die Seite gehen, wenn du es noch nicht kennst. Großartig. Es gibt andere coole Digitalisierungsprojekte, auch innerhalb der Kirche, da laufen tolle Sachen. Aber weißt du, ich nehme eines wahr und deswegen ist mir das so wichtig. Es sind nicht nur die Digital Natives und die unter 60 sind, die digitale Angebote in Anspruch nehmen. Mir begegnet das immer und immer wieder, dass mir ältere Menschen, und jetzt rede ich wirklich von weit über 60, 70, 80-Jährigen, dass sie mich irgendwie ansprechen und sagen, ich habe eure Predigt auf YouTube gesehen oder ich habe die Gemeinde-App auch installiert oder hey, du hast letztens WhatsApp-Status das und das gehabt. Und ich dachte, ja, cool, krass. Weißt du, ich meine mit Digitalisierung nicht, dass wir einfach auch online sind irgendwie, sondern die Menschen sind heute alle online. Und die junge Generation wächst damit so sehr auf, dass wenn du nicht online bist, bist du nicht Teil der Welt, weil sie unterscheidet nicht mehr zwischen digital und offline, online, offline. Das ist eins. Und das kann man jetzt von der Entwicklung sehen, wie man will. Mir geht es gar nicht um eine Bewertung, mir geht es nur darum, sind wir als Kirche auffindbar? Sind wir als Kirche medial präsent? Ist es einfach, uns online zu finden? Wir googeln doch alles. Also wenn du ehrlich bist, googelst du doch alles. Und Das ist ja nur eine Art, wie wir auffindbar sind, ja, wie ist unsere Homepage zum Beispiel als Gemeinde. Aber ich meine auch Digitalisierungsprozesse, Arbeitsprozesse in der Gemeinde, wie werden Absprachen getroffen, wie wird Mitarbeit konzeptionell bearbeitet, wie wird Mitarbeit konzeptionell strukturiert, meine ich. Also wie können wir digitale Formate nutzen, um Mitarbeit und Leitung in unserer Gemeinde abzubilden und einfacher zu machen? Wie sprechen wir Gemeindeglieder oder noch nicht Gemeindeglieder an? Also Thema Marketing und so weiter. Also da ist so viel Luft nach oben und ich finde, wir als Kirche, wir müssen digital präsent sein. Und wenn du es nicht bist, ey, dann mach dich schlau und schau mal, wo es noch besser werden kann. Ich entdecke bei uns immer wieder, komm mir Gedanken, ach du gute Güte, sind wir schlecht. Und das sage ich deswegen, weil der Bereich in der Gemeinde bei mir liegt. Also, ja, das sage ich ganz selbstkritisch oder ja, das ist meine Schuld. Ja, ich meine da niemand anderen. Und für mich ist das wirklich grundlegend. Ein grundlegender Gedanke, wenn Kirche zukunftsfähig sein will, dann muss sie digital gut aufgestellt sein. Nach innen wie nach außen. Also, erster Gedanke, zurück zum wirklichen Auftrag. Missionsbefehl, Matthäus 28. Zweiter Gedanke, Gleichberechtigung der Formen. Dritter Gedanke, Digitalisierung fördern. Und der vierte Gedanke, und der ist für mich selber eine Challenge, weil ich da nicht gut drin bin, aber merke, da steckt ganz viel Potenzial drin. Dieser vierte Punkt heißt nicht für, sondern mit den Menschen. Wir haben als Kirche, als Gemeinde ganz schnell diese Mentalität, egal ob wir sie bewusst oder unbewusst leben, wir und die, drinnen und draußen. Kennst du so Worte wie, ja, das sind jetzt eher so Gemeindefremde oder das sind Externe oder ja, das sind so der interne Circle oder Kreis oder Bereich. Oder das sind Gemeinde, der Gemeinde nahestehende oder nicht so nahestehende. Merkst du, was da passiert? Ich gebrauche diese Worte auch. Also auch das ist ganz selbstkritisch. Ich podcaste für mich. Was da passiert, ist eine Trennung. Die ist nicht böse gemeint. Ich meine nie böse. Ich meine das immer nur, weißt du, ich mag halt Schubladen, ne? Und dann kannst du sagen, okay, die sind dort, die sind dort, die sind dort. Aber was passiert ist, eine Mentalität, dass wir als Gemeinde machen etwas für die da draußen. Und ich glaube, dass es nicht zukunftsfähig ist. Ich glaube, wir müssen viel mehr lernen, mit den Menschen als Kirche etwas zu tun, als nur für die Menschen. Und ich weiß, welche Alarmglocken dann schrillen. Ja, dann machen wir uns mit der Welt eins und dann kommt das Böse in die Gemeinde und ich denke mir, boah, Leute, wie kleingläubig seid ihr eigentlich? Jesus hat diese Grenzen nicht gezogen. Jesus war einfach mit den Menschen. Und das will ich von ihm lernen. Natürlich haben wir als Gemeinde Angebote für die Menschen. Und die müssen auch bleiben. Und es wird immer so bleiben. Das ist nicht die Frage. Aber die Frage ist, ob das unser Selbstverständnis ist oder ob es nicht Dinge gibt, wo wir sagen, da machen wir als Gemeinde etwas mit den Menschen. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass wir unseren Stolz hinter uns lassen, dass wir andere um Hilfe fragen oder um Mitarbeit bitten. Ich plaudere mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe das in meiner Gemeinde, also in der Gemeinde vor der Stelle, wo ich jetzt war, oder es waren zwei Gemeinden, da habe ich das an manchen Veranstaltungen erlebt, dass unterschiedliche Vereine für andere Vereine, also wenn die zum Beispiel ein großes Jubiläum oder Fest hatten, ja, Festhalle voll, ein ganzes Wochenende oder so, dann sind andere Vereine mit eingesprungen und haben, keine Ahnung, aufgebaut, bedient, abgebaut, keine Ahnung was, weil es der eine Verein alleine gar nicht tragen kann. Und dann denke ich mir, und das war dann teilweise auch der Fall, warum nicht als Gemeinde da einfach mit dabei sein? Also schadet ja nicht. Im Gegenteil, wir möchten doch mit den Menschen sein und nicht nur für die Menschen etwas tun. Oder ich denke an, jetzt will ich nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, weil manche Dinge einfach noch nicht spruchreif sind, aber bald, hoffentlich. Wenn wir evangelistische Aktionen machen, egal welcher Art, Also ich, jetzt spinne ich einfach mal rum, ja, keine Sorge, das ist bei uns nicht der Fall. Aber jetzt lass mal eine evangelistische Aktion sein durch Tanzen. Also ich nehme einfach ein Beispiel, was mir komplett fern liegt. Was spricht dagegen, den örtlichen Tanzverein oder Sportverein, der Tanzen anbietet oder so, mit zu involvieren und mit den Menschen etwas machen und nicht nur für die Menschen? Und weißt du, ich glaube auch, dass es nicht sein darf, dass wir als Kirche wie so ein Haufen durchgeknallter Religiöser wahrgenommen werden, der mit den Menschen ansonsten nicht viel zu tun hat. Und je nachdem, wie du das anstellst, spüren das Menschen sofort, ob du sie einlädst zum Gottesdienst oder zu einer Veranstaltung, weil dir etwas an der Beziehung liegt oder weil du halt deinem missionarisch schlechten Gewissen oder wie auch immer nachgehst. Deswegen, es braucht beides. Wir brauchen als Kirche Angebote, die wir für die Menschen machen, weil das tut ja jeder Verein. Also wenn man jetzt Kirche mal als Verein sieht, ja, das macht ja jeder Verein. Aber es braucht auch Dinge, die wir mit den Menschen machen. Ich mache dir ein ganz einfaches Beispiel zum Schluss noch. Mein Sohn hat letztes Jahr im Sommer bei so einem Fußballcamp teilgenommen vom Fußballverein. Ja gut, jetzt spiele ich selber auch Fußball bei den alten Herren und habe früher in der Jugend Fußball gespielt. Das hinkt ein bisschen, ich weiß, weil ich eh fußballaffin bin. Aber den Abschluss dieses Fußballcamps, das war Freitag bis Sonntag, den Abschluss dieses Fußballcamps hat so ein gemeinsamer Mittag gebildet, wo hauptsächlich Väter mit den Jungs dann irgendwelche Fußballübungen gemacht haben. Ey, das war so mega witzig, ja. Also es war echt witzig. Und du hast dann oft so in Teams Eltern gegen Kinder gespielt und ja, gnadenlos verloren. Also nicht nur Spiele, sondern auch Fußballübungen. Das war so cool, das war so witzig. Und sowas stelle ich mir vor, auch als Kirche, dass man einfach mit den Leuten etwas macht. Und ich glaube, so ist Kirche zukunftsfähig. Also, zurück zum wirklichen Auftrag war der erste und grundlegende Gedanke. Gleichberechtigung der Formen. Der dritte Gedanke ist Digitalisierung fördern. Der vierte Gedanke ist nicht nur für die Menschen, sondern mit den Menschen. Der fünfte Gedanke, Experimentierfreudigkeit kultivieren. Wahnsinn, oder? Experimentierfreudigkeit kultivieren. Was meine ich damit? Wahrscheinlich ist es ein deutsches Problem. Aber ganz oft ist es bei uns in Gemeinden so, wenn jemand eine Idee hat, passiert Folgendes. Derjenige, nennen wir ihn mal Person A, hat eine ziemlich coole Idee. Und um diese umzusetzen, benötigt er aber die Personen B, C und D, die mit ihren Ressourcen, ihrem Geld, ihrem Know-how, ihrer Zeit, was auch immer, ihm zur Seite stehen. B würde gerne erstmal einen ausgefeilten 10-Punkte-Plan sehen, während C möchte, dass diese coole Idee nicht nur der einen Zielgruppe, sondern der gesamten Gemeinde zugutekommt, weil es ja sonst diskriminierend für die anderen wäre. Und die Person D weiß nicht so recht, was er davon halten soll. Und es passiert nichts. Die Folge ist, Person A ist ziemlich frustriert. Das Experiment findet nicht statt. Die gute Idee kommt nicht in die Praxis und findet nie den Weg in die Gemeinde und zu den Menschen. Dummerweise aber pausiert das Leben in dieser Zeit nicht, sondern geht weiter. Und dieser Kairos, dieser entscheidende Moment für diese Chance wurde verpasst. Kennst du das? Ich kenn's. Ja, ich bin meistens Person A. Aber ganz ehrlich, Kirche ist manchmal und Gemeinde ist manchmal so behäbig und kompliziert, das ist so unglaublich. Und ich wünschte mir, all den A-Typen sagen zu können, dieser Welt kommt zu uns und, aber nein, B, C und D-Typen haben wir auch. Und das ist überall der Fall und wird wahrscheinlich überall der Fall sein. Wir müssen Experimentierfreudigkeit kultivieren. Und ich nenne es bewusst so, weil es geht mir nicht nur darum, zu experimentieren, sondern wir müssen eine Kultur entwickeln, in der wir Freude an Experimenten haben. Wo wir ganz klar sagen können, Person A, und das muss ja kein Hauptamtlicher sein, es kann ein ehrenamtlicher Mitarbeiter sein, Person A hat eine Idee und sagt, ich würde gern das und das und das machen. Und dann ist die entscheidende Frage, wie reagieren die Verantwortlichen in der Gemeinde? Sind da die Bedenkenträger, die sagen, oh, das wird aber ganz schwierig, das haben wir noch nie so gemacht, ich hasse diesen Satz. Oder sind da Leute, die sagen, hey, mega, denkt da mal weiter drüber nach, hol noch 4, 5 andere mit an Bord, überlegt mal, wann ihr damit starten wollt, lasst uns keinen 10-Punkte-Plan machen, aber zumindest mal einen Matchplan, dass wir sagen, wir starten damit im Frühling und schauen im Herbst, wie es gelaufen ist. Und dann entscheiden wir, ob wir da weiter investieren oder ob wir sagen, hey, es war eine gute Idee, es war nice, aber es war wohl nicht die richtige Zeit, so cool, hat sich dann doch nicht entwickelt, wir lassen es wieder. Wir brauchen eine Kultur der Experimentierfreudigkeit, dass wir Dinge starten und beenden. Wir müssen es kultivieren. Wir leben in einer Zeit, deswegen heißt ja mein Podcast einfach glauben und ich sage das immer wieder, wir leben in einer Welt, die immer komplizierter und komplexer wird. Und da müssen wir auch einfach mal durchstarten, auf die Nase fallen, aufstehen, aus Fehlern lernen, neu durchstarten, wieder auf die Schnauze fallen und irgendwann wird dann mal was Cooles geboren und du sagst, mega, hätten wir nie den Mut gehabt, dann wäre das nie ins Leben gekommen. Wo ist es bei dir in der Gemeinde? Wo könnte das bei dir in der Gemeinde sein, dass Experimentierfreudigkeit kultiviert wird? Erster Gedanke, zurück zum wirklichen Auftrag. Zweiter Gedanke, die Gleichberechtigung der Formen. Der dritte Gedanke ist Digitalisierung fördern. Der vierte Gedanke, nicht nur für, sondern mit den Menschen. Der fünfte Gedanke, Experimentierfreudigkeit fördern. Der sechste Gedanke, der vorletzte Gedanke ist Mut zum Abschied. Mut zum Abschied. Lass es mir dir ganz einfach sagen. Es gibt Dinge in der Gemeinde, die laufen nicht mehr gut. Und die laufen schon lange nicht mehr gut. Was passiert? Man macht sie weiter. Wir brauchen Mut zum Abschied. Wenn ein Pferd tot ist, dann brauchen wir es nicht weiterreiten. Und ich glaube, dass in vielen, vielen Gemeinden unter dem Deckmantel der Angst Dinge weitergeführt werden, weil man sich nicht traut, offen anzusprechen, dass es eigentlich vorbei ist. Die Gründe dafür, die mögen ganz unterschiedlich sein und die mögen vielleicht auch ganz menschlich sein und man hätte auch manches verhindern oder verändern können, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber wir brauchen in unserer Gemeinde den Mut zum Abschied nehmen. Das kann ja auch ein befreiendes Moment sein, wenn es jemand ausspricht und sagt, hey, eigentlich geht's mir doch auch so, eigentlich denke ich genauso. Und am Ende denkt irgendwie jeder, oh Mann, du hast recht. Ich habe mich zwar nicht getraut, das anzusprechen, aber es stimmt, wir müssen das beenden. Ich ermutige dich, wenn du in deiner Gemeinde Angebote, Events, Gruppen, was auch immer das ist, wahrnimmst, bei denen du den Eindruck hast, die haben ihre beste Zeit überlebt, die haben ihren Zenit überschritten. Die werden nur aufrechterhalten, weil keiner den Mut hat zu sagen, lass uns es beenden und Zeit und Kraft und Manpower in andere Dinge investieren. Sei du derjenige, der es anspricht. Ich kann es dir nicht versprechen, aber ich habe die starke Vermutung, dass du nicht allein sein wirst. Denn sorry, so toll bist weder du noch ich, dass wir immer die Einzigen sind, die das wahrnehmen. Es wird auch noch andere geben. Und die sind dankbar. Die haben vielleicht nicht den Mumm, dass sie etwas sagen, aber sie stehen dir zur Seite. Und ehrlich, es ist befreiend, es tut richtig gut. Aber wir brauchen diesen Mut, das anzusprechen und auszusprechen, wo wir meinen, das hat seine beste Zeit gehabt. Erster Gedanke, zurück zum wirklichen Auftrag. Zweiter Gedanke, Gleichberechtigung der Formen. Drittens, Digitalisierung fördern. Viertens, nicht nur für, sondern mit den Menschen. Fünftens, Experimentierfreudigkeit fördern. Sechstens, Mut zum Abschied oder Abschied nehmen. Und der letzte Gedanke, der siebte Gedanke, formuliere ich mal ein bisschen provokant, nicht nur Drecksjobs für Ehrenamtliche. Nicht nur Drecksjobs für Ehrenamtliche. Kirche hat so ein, ja, wie soll man das sagen, Schlagwort, das Priestertum aller Gläubigen. Geht auf die Reformation zurück und besagt, dass nicht nur der Pfarrer, der Pastor, der Hauptamtliche die Gabe hat, die Fähigkeit hat, die biblisch gesehen Erlaubnis hat, Dinge zu leiten, zu initiieren, zu begleiten, sondern dass es jeder Christ kann. Und jetzt zeige ich dir mal etwas ganz ehrlich. Ich habe viele Schwächen. Ich habe viele Dinge, die kann ich nicht. Ich habe ein Gabenprofil und Gott hat mich geschaffen und ich weiß um diese Schattenseiten bei mir. Oder was heißt Schattenseiten? Ja, doch, ach egal, nennen wir es Schattenseiten. Ich weiß darum und bei manchem hadere ich, weil ich weiß, oh Mann, eigentlich denkt jeder, das soll den Pfarrer können. Und ich bin nicht der Typ. Ich mache dir ein Beispiel. In Epheser 4 gibt es diesen sogenannten fünffältigen Dienst. Genau. Nimm mal deine Bibel, schlag mal auf, Epheser 4, fünffältiger Dienst. Und da findest du, dass von Aposteln, Lehrern, Hirten, Propheten und Evangelisten die Rede ist. Apostel, Lehrer, Hirten, Propheten, Evangelisten. So, und nun kommt ja das Wort Pastor schon aus dem Lateinischen und heißt Hirte. Und mit dem Hirten wird verbunden, oder mit dem Pfarrer wird verbunden, mit dem Pastor wird verbunden, er ist ein Hirte. Ich bin kein Hirte. Wenn ich diesen fünffältigen Dienst nehme, bin ich kein Hirte. Das bin ich nicht. Und ich brauche andere, die diesen Teil des fünffältigen Dienstes ausführen. Wenn du nicht prophetisch bist, als Pastor, als Pfarrer, als Leiter, dann braucht es andere, die das sind. Wenn du nicht evangelistisch bist, braucht es andere. Denn so heißt es dann in Epheser 4 weiter, dieser fünffältige Dienst ist dafür da, dass der Leib, also die Gemeinde, eingerenkt wird, steht da eigentlich. Ich glaube, Luther übersetzt es mit erbaut wird, ertüchtigt wird. Aber eigentlich ist so ein Einrenken gemeint, ja, wie so eine ausgekugelte Schulter, die nicht so ganz richtig tickt und dann zack, wird die eingerenkt. Das soll brutal schmerzhaft sein. Ich muss das zum Glück noch nie machen, so eine ausgekugelte Schulter. Aber so musst du dir das vorstellen. Dafür ist dieser fünffältige Dienst, also Apostel, Lehrer, Hirten, Propheten, Evangelisten. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wer übernimmt das? Und das dürfen auch Ehrenamtliche. Ich mache dir ein Beispiel, bei dem ganz offensichtlich wird, dass ich ihn nicht wahrnehmen kann, diesen Bereich. Nämlich in unserer Gemeinde gibt es einen großartigen Ladies-Bereich. Und dieser Ladies-Bereich, der wird geleitet von drei Frauen. Eine davon ist meine Frau Damaris, die einfach die großartigste Frau dieser Welt ist, nur so nebenbei. Sie hört meinen Podcast eh nicht, von daher muss ich ihr die Stelle dann mal vorspielen. Und meine liebe Frau Damaris hat mit zwei weiteren, Manuela und Natalia, man darf das ja schon sagen, es ist ja alles öffentlich bei uns, ja. Die drei bilden das Ladies-Leitungsteam und es gibt so ein erweitertes Team jetzt noch, da sind sie zu fünft mit Hannah und Nadja und ich sage das deswegen bewusst, weil diese drei beziehungsweise fünf Frauen, die führen einen Bereich in unserer Gemeinde, wo ich mit meiner beschränkten Wahrnehmung sagen würde, das ist der Bereich, vielleicht neben dem Gottesdienst, weil der einfach jeden Sonntag ist, der geistlich am meisten Impact hat auf die Menschen hier im Wutachtal. Durch Ladies Nights, durch Kleingruppen oder zum Beispiel durch einen Fearless, also furchtlos Kurs, den sie jetzt gerade machen. Und ich, also, ja, bin einfach mega begeistert und dankbar. Also als Pfarrer bin ich dankbar, als Ehemann und Freund der anderen bin ich begeistert, was sie machen. Und natürlich bin ich da gesperrt, weil ich ein Mann bin. Ja, und weil es ein Ladies-Bereich ist. Aber das könnte auch was ganz anderes sein. Das könnte auch ein prophetischer Dienst in deiner Gemeinde sein, wenn du kein Prophet bist. Das könnte auch ein evangelistischer Dienst sein in deiner Gemeinde, wenn du kein Evangelist bist. Wenn du Pfarrer bist, wenn du Pastor, wenn du Leiter einer Gemeinde bist, hast du nicht alles. Du verkörperst nicht alles. Du bist genauso Teil dieses Leibes, 1. Korinther 12, wo die Gemeinde als Leib verglichen wird. Und also, jetzt geht es ja nicht um Gabenorientierung, sondern es geht darum, dass Ehrenamtliche nicht nur den Drecksjob machen sollen. Also, ich sage jetzt mal Stühle stellen, putzen und aufräumen. So, nein. Ich bin der Meinung, Kirche ist dann zukunftsfähig, wenn Ehrenamtliche befähigt sind, zutiefst auch geistliche Leitung wahrzunehmen. Das brauchen wir unbedingt. Das ist mit diesem Priestertum aller Gläubigen gemeint. Und wo wo Menschen, und das ist jetzt egal, ob das ein Ladies-Bereich ist oder ob das Männerarbeit ist, ob das was Evangelistisches ist oder was auch immer, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Mein Denken ist, und das tun wir in vielen Bereichen unserer Gemeinde, dass es ehrenamtliche Leiter gibt, die einen Bereich leiten. Und nur das macht Kirche zukunftsfähig. Wenn wir meinen, das können nur Hauptamtliche, ist Kirche nicht zukunftsfähig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Ehrenamtliche ermächtigen, das zu tun. Und das ist natürlich etwas, was Zeit braucht, was Kraft braucht, wo man viel Invest bringen muss. Klar. Ich habe jetzt manches nur angerissen. Ich will dir diese 7 Gedanken nochmal bringen. Erstens, zurück zum wirklichen Auftrag. Zweitens, Gleichberechtigung der Formen. Drittens, Digitalisierung fördern. Viertens, nicht nur für, sondern mit den Menschen. Fünftens, die Experimentierfreudigkeit fördern. Sechstens, Mut zum Abschied. Siebtens, nicht nur Drecksjobs für Ehrenamtliche. Am meisten, und das ist jetzt mein Schlussgedanke und das habe ich dir nicht verraten, am meisten braucht es aber achtens Gebet und Demut. Gebet und Demut sind die zwei Äußerungen, die Gnade verkörpern. Gebet und Demut sagen, ich habe nicht alles in der Hand. Ich kann es nicht mal. Ich bin angewiesen auf Jesus. Gebet und Demut braucht es, damit Kirche zukunftsfähig ist. Welche Gedanken würdest du noch mit dazu packen? Schreib's mir gerne. Ansonsten hoffe ich, dass du vielleicht zumindest einen dieser Gedanken oder zwei besonders mitnimmst und in deiner Gemeinde versuchst zu leben, umzusetzen, andere mitzunehmen. Und es wird zu manchen dieser Gedanken, wird es auch noch Podcast-Folgen geben. Also vor allem das, was ich ganz zum Schluss nur kurz und knackig erwähnt habe, Gebet und Demut, da wird noch was kommen. Aber auch zu manch anderen Themen, die heute so nur so angeschnitten werden konnten. Kirche muss wachsen. Kirche muss zukunftsfähig sein. Nicht, dass sie gut dasteht, nicht, dass das Label deiner Gemeinde bekannt ist, sondern damit Menschen dem lebendigen Gott begegnen und für Zeit und Ewigkeit verändert und gerettet werden. Ich hoffe, ich habe dir mit den Gedanken zum Thema, was macht Kirche zukunftsfähig, ein bisschen Inspiration geben können und wünsche dir Gottes Segen beim Umsetzen davon. Und wie gesagt, melde dich gerne, wenn du sagst, hey, der Gedanke fehlt oder das fände ich noch cool. Vielleicht kann man das noch irgendwie mit dazu packen in die Shownotes oder später nochmal eine Folge, ein Recap machen oder so. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn du es mir schickst, wenn du es mir schreibst. Und vielleicht ist es ja auch ein Podcast, wo du sagst, hey, den höre ich zusammen mit ein paar anderen aus der Gemeinde an, aus der Mitarbeit oder aus dem Leitungsteam oder was auch immer. Würde mich freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn teilst, wenn du ihn auch anderen zur Verfügung stellst. Bis zum nächsten Mal hoffe ich, dass du wieder mit dabei bist. Wünsche ich dir Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.